Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Haltung mit Risiko. Warum die Wirtschaft ungern politisch Farbe bekennt. Ein Feature von Thomas Klug.
Glashütte. Ein kleiner Ort mit viel Vergangenheit, etwas Folklore und ein bisschen Weltruhm. Ein Ort mit viel Zeit. Schließlich wird die Zeit hier gemacht. Die Zeit in Form von Uhren. Der Markt dafür ist nicht regional, sondern international. Glashütte ist Globalisierungsgewinne, aber Glashütte liegt in Sachsen.
Glashütte ist ein kleiner Ort, eine winzig kleine Stadt im Osterzgebirge, südlich von Dresden, ungefähr eine halbe Stunde südlich von Dresden, wenn man mit dem Auto fährt. Und in diesem Glashütte werden seit über 170 Jahren feine Armbanduhren gefertigt.
Judith Borowski, Geschäftsführerin von Normos Glashütte.
Aber ich glaube, es gibt Situationen, in denen auch Unternehmer sich durchaus politisch artikulieren dürfen, können, vielleicht sogar auch müssen. Und in denen wir uns auch erinnern sollten an das Nie wieder vor 70 Jahren. Für uns war diese Bundestagswahl 17 ein Weckruf. Wir waren entsetzt damals, denn die Rechtspopulisten haben, wenn ich mich recht entsinne, 27% bei den Bundestagswahlen in Sachsen erhalten. In Glashütte sogar knapp 40%. Und naja, das ist schon eine Situation gewesen, die uns sehr zu denken gegeben hat.
Wie tickt Glashütte? Wie tickt die Welt in Sachsen? Soll wer für die Welt produziert, weltoffen sein? Vielleicht ein Vorteil. Weltoffen, tolerant, gegen Rassismus und für Gleichberechtigung. Das könnte das Leben leichter machen. Es könnte selbstverständlich sein. Tradition trifft Zukunft. Eine Region trifft die Welt. Nur irgendetwas tickt nicht ganz richtig. Ein paar unschöne, schrille Töne stören die Weltoffenheit. Es hört sich nicht gut an. Und es stellt sich wenigstens eine Frage. Sollen sich Unternehmen äußern, wenn es um große gesellschaftliche Probleme geht? Wenn es vielleicht 5:12 ist und die Uhr tickt?
Es gab auch viele Kunden, die sich bei uns gemeldet hatten damals, nicht nur aus Deutschland, sondern eben auch aus den Staaten, aus Israel, aus Frankreich, aus Skandinavien. Aus vielen Ländern haben wir Post bekommen von Menschen, die eben wissen wollten, wie unsere Haltung ist zu der Situation, zu dem Stimmenbild in Sachsen. Weil eine Uhr, glaube ich, eine Armbanduhr, ist ein vielleicht spezielles Produkt. Das ist ein Gegenstand, den man sehr nah am Körper trägt. Man hat die Uhr ständig am Handgelenk in aller Regel. Man guckt vielfach am Tag darauf. Für viele Menschen ist eine Armbanduhr auch ein bisschen sowas wie ein Ausweis. Vielleicht für die Haltung, die sie selbst vertreten.
Wollen Kunden wissen, ob Hornbach gerne bei der CDU werkelt oder ob Vielmann-Brillen der SPD zum Durchblick verhelfen? Ob Netto sich nur von der FDP mehr Brutto wünscht? Will man wissen, was die Vorstände von Daimler oder Adidas politisch so denken? Sollen sie sich bekennen, wozu auch immer? Das steht ihnen frei. Aber da ist etwas, was man Haltung nennt. Ist das den Wirtschaftsbossen zu banal oder hat Wirtschaft so gar nichts mit Politik zu tun?
Also die Wirtschaft ist als System natürlich von bestimmten Interessen getrieben. Und das ist in erster Linie das Interesse eben für das eigene Wohl zu wirtschaften. Natürlich hat das auch weitere volkswirtschaftliche Auswirkungen. Aber ein Unternehmen oder von einem Unternehmen, denke ich, kann man das auch als allererstes erstmal nur in Anführungszeichen erwarten. Und insofern glaube ich, wenn Unternehmen erkennen, dass etwas in ihrem eigenen Interesse liegt und Dinge passieren, die sie betreffen, dass sie sich dann eben auch dazu äußern.
Susanne Meuthagen-Schnöring, Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und Autorin des Buches Gesellschaftspolitisches Engagement in Zeiten von Trump und Co.
Na, ich glaube, dass sich eben in dem Bereich viele eben sehr viele Gedanken machen. Das ist vielleicht auch ein Problem unserer Zeit, dass man sehr genau abwägt, was sind jetzt die Vorteile, die Nachteile von so einer Aktion, dass man sich eben vielleicht auch nicht auf eine Seite stellen möchte, weil man selber noch unsicher auch ist im Umgang mit dem ganzen Thema. Ja? Diese Unsicherheit zeigt sich ja auch an anderen Stellen. Die Frage, lädt man Vertreter der AfD in die Medien ein oder auf Podien ein, wo es ja sehr unterschiedliche Meinungen gibt, einfach auch noch aus einer gewissen Unsicherheit resultieren. Und ich denke, dass sich das eben auch bei Unternehmen, die dann eben auch noch ökonomisch kalkulieren, was bringt ihnen das oder was bringt ihnen das nicht, die dann entsprechend eben auch zögerlich sind mit solchen Positionierungen und sagen, das ist jetzt auch erstmal nicht unsere allererste Aufgabe, so etwas zu tun, uns da zu äußern.
Debatten um den Mindestlohn, paritätische Finanzierung der Krankenkassenbeiträge oder das Renteneintrittsalter. Die Ansichten der Unternehmen dröhnen durch die Republik. Sie haben Interessen, die sie auch kundtun. Über Lobbyverbände, über Stiftungen, über Abgeordnete und durch Kampagnen. Unternehmen sind nicht unpolitisch und auch nicht leise, wenn es ihnen nützt oder wenn sie eine Mission haben.
Du bist das Wunder von Deutschland.
Ein Schmetterling kann einen Taifun auslösen.
Der Windstoß, der durch seinen Flügelschlag verdrängt wird, entwurzelt vielleicht ein paar
Deutschland 2005. Im Januar liegt die Arbeitslosenzahl bei über 5 Millionen. So hoch wie noch nie in der Nachkriegsgeschichte. Hartz IV wird eingeführt. Und die Nummer 1-Hits stammen von Tokyo Hotel und Schnappi, dem kleinen Krokodil. Und dann auch noch das.
Weil aus deiner Flagge viele werden und aus deiner Stimme ein ganzer Chor.
Niemand konnte der Kampagne entkommen. Viele Firmen und Organisationen haben sich beteiligt, allen voran das Bertelsmann-Imperium. Auch ARD und ZDF waren dabei, als es galt, der unterkomplex geratenen Kampagne Zuschauer zuzuführen. Wirtschaftlich lief es für die Arbeitnehmer und Arbeitslosen gerade nicht so gut. Also wollten alle Du bist Deutschland-Beteiligten etwas erzeugen, was sie positives Nationalgefühl nannten. Was als Wohlfühlpropaganda daherkam, sollte eine neue Machermentalität begründen. Arbeitslose sollten Ich-AGs werden. Fehlt so eine Kampagne heute? Fehlt es, Haltung zu zeigen in Zeiten, in denen der Beifall nicht ungeteilt ist? Müssten sich deutsche Firmen äußern, wenn am rechten Rand gerade die Geschichte neu sortiert werden soll? Soll die Wirtschaftselite politisch Farbe bekennen, wenn es einmal nicht um Rot oder Schwarz geht?
Also ich glaube, dass der Abstand zwischen Politik und Wirtschaft in Deutschland traditionell ein großer ist. Es gibt Studien dazu, dass eben wenig Unternehmer sich wirklich auch zum Beispiel in politischen Ämtern wiederfinden.
Firmen könnten sagen, wir finden Rassismus nicht so toll. Wir wollen keine Ausgrenzung, wir möchten ein tolerantes Deutschland. Könnte ja sein, dass sich Unternehmen so äußern. Dann, wenn es um etwas geht und wenn Verantwortung gefragt ist.
Da haben wir, glaube ich, eine andere Kultur, die eher von einer gewissen Zurückhaltung und auch von einer gewissen Distanz geprägt ist, was ja auch wiederum Vorteile hat. Auch wenn man sich jetzt eben überlegt, welche Unternehmen in Deutschland tätig sind und wem diese Unternehmen wiederum auch gegenüber verpflichtet sind. Also wenn ich ein DAX-Unternehmen führe und ich habe eben auch Shareholder-Interessen zu vertreten, dann ist es vielleicht auch nicht meine Aufgabe oder ich sehe es nicht so sehr als meine Aufgabe, da an der Stelle dann gesellschaftlich, politisch mich zu stark aus dem Fenster zu lehnen.
Nordafrikaner vielleicht oder Iraner oder aus der Karibik, jedenfalls ein gut gelaunter, neuer Deutscher oder ist auch völlig egal, ist auch vielleicht gar kein Deutscher, aber jedenfalls ist es kein weißer Mann.
Ein Berliner Lehrer studiert eine Verlagsbeilage des Tagesspiegels. Anlass für die Beilage ist eine Fachkonferenz zur Vielfalt in der Arbeitswelt.
Drei, vier Frauen.
Die Verlagsveröffentlichung hat es dem Lehrer angetan. Er dreht ein Video über seine Lektüre und stellt es ins Netz. Er will seine Empörung teilen, denn es sind nicht nur Menschen verschiedener Kulturen zu sehen. Es gibt auch eine Stellenanzeige, die ganz furchtbar zu sein scheint.
Oder hier, auch gut, ne? Deutsche Bahn, du suchst was Festes, aber nicht jeden Tag das Gleiche. Willkommen, du passt zu uns als Ingenieurin, weiblich und männlich. Also, sonst war es immer Ingenieur, männlich-weiblich oder weiblich-männlich, jetzt Ingenieurin. Das ist Vielfalt, Leute. Ja, denn Männer haben ja im Job eigentlich nichts zu suchen.
Der Lehrer hat seinem Video den Titel gegeben.
Der rassistische Tagesspiegel. Antigermanistische Propaganda in Beilage zu Diversity. Wirk.
Männer haben ja im Job eigentlich nichts zu suchen.
Eine Verlagsbeilage, in der es um Vielfalt geht und eine Stellenanzeige mit dem Begriff Ingenieurin genügen schon, um Leser zu verwirren oder zu erregen. Vielfalt, das wird als politisches Bekenntnis gesehen und als Bevormundung. Daran möchte manch einer schon den Untergang des Abendlandes erkennen. Der Untergang vorangetrieben durch eine Ingenieurin bei der Deutschen Bahn. Erstaunlich, was im 21. Jahrhundert noch Erregungspotenzial besitzt.
Männer haben ja einen Job, eigentlich nichts zu suchen.
Eine Firma setzt auf Vielfalt. Sicherlich auch, weil Arbeitskräfte und Sachverstand aus der ganzen Welt gebraucht werden. Eine Firma sucht eine Ingenieurin oder einen Ingenieur, weil technische Berufe eben nicht nur für Männer reserviert sind. Zeiten ändern sich. Und Firmen gehen mit der Zeit. Hautfarbe und Geschlecht sind keine Einstellungskriterien mehr. Kann man von Unternehmen mehr verlangen? Der Konsument ist anspruchsvoll und schnell genervt. Er will nicht belehrt werden, er will aber auch vertrauen dürfen. Und vor allem, er möchte nicht angelogen werden. Wenn die Firma, die da lauthals verkündet, für den Weltfrieden zu sein, ein rheinischer Waffenhersteller ist, wirkt das wenig überzeugend.
Die Haltung ist noch nicht, dass ich jetzt irgendwie einmal ein Schild irgendwo dran klebe und sage, übrigens, ich bin dafür oder dagegen. Sondern die Haltung ist dann in den weiteren Diskussionen, das auch durchzuhalten, zu begründen und dann eben nicht davon abzuweichen und das nicht zu so einer kurzfristigen Aktion zu machen.
Sie schweigen. Sie sind schüchtern. Sie möchten nicht öffentlich sprechen. Sie wollen ungern auf sich aufmerksam machen. Sie haben keine Meinung, oder?
Leider muss ich Ihnen nach eingehender Prüfung absagen. Vor allem ist es die Thematik, zu der wir als BDA wenig bis gar nichts beitragen können.
Lässt die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände verlauten und hofft auf Verständnis.
In den Gesprächen, die ich geführt habe, die ich ja sehr, also viel mit Leitern Unternehmenskommunikation gesprochen habe. Da wurde deutlich, dass das eigentlich bei allen ein Thema ist und dass alle drüber nachdenken, aber dass sie es eben eher in einer bis jetzt noch sehr defensiven Art und Weise tun.
Hiltrud Werler vom VW-Vorstand ist besorgt.
In Ostdeutschland wird die AfD zunehmend zum Problem, auch in den Betrieben.
Das sagt sie im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Problem erkannt. Dann spricht sie noch über die Fehler der Wiedervereinigung, die Treuhand und etwas, was sie Deindustrialisierung nennt. Sie spricht über die Verantwortung der Politik. Über VW spricht sie nicht. Joe Kaeser versucht es offensiv. Der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG hat sich auf Twitter mit Alice Weidel angelegt. Lieber Kopftuchmädel als Bund deutscher Mädel, schrieb er, und Frau Weidel schadet mit ihrem Nationalismus dem Ansehen unseres Landes in der Welt, da, wo die Hauptquelle des deutschen Wohlstands liegt. Zwei Kleinaktionäre von Siemens stellten sich klar auf die Seite von Weidel und kritisierten Kaeser.
Damit gefährdet der Vorstand das Vertrauensverhältnis zu seinen industriellen und privaten Partnern sowie gewählten politischen Repräsentanten und betreibt ohne Mandat der Aktionäre Parteipolitik auf dem Rücken des Unternehmens.
Gut, also im Falle von Siemens ist es natürlich nochmal vielleicht auch ein besonderes Thema und auch bei Joe Kaeser, weil er eben vor 2 Jahren, als er in Davos war und direkt neben Donald Trump saß und man so das Gefühl hatte, dass er sich da sehr eng an Trump hält und das wurde sehr kritisch dargestellt und jetzt äußert er sich eben in den Medien anders und bezieht eben Stellung beispielsweise gegen die AfD. Er hat da, glaube ich, schon persönlich auch eine sehr harsche Kritik erfahren, bis hin ja auch zu Drohungen gegen ihn, seine Familie und seine Person. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, das ist nichts oder das wird eh nur von wenigen wahrgenommen. Ja.
Es ist schwierig, sich zu äußern. Potenzielle Kunden sollen nicht verschreckt werden. Man kann nur Fehler machen. Also lieber schweigen und darauf hoffen, nicht aufzufallen. Auch das kann schiefgehen. Köln im April 2017. Die AfD möchte einen Parteitag abhalten. Das Hotel Maritim hat kein Problem damit und vermietet an die Partei. Es ist nicht die erste Veranstaltung der AfD in den Maritim-Hotels. Es gibt Proteste. In Köln ist ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz. Derweil kursieren Boykottaufrufe gegen die Hotelkette. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Hotel nur ein Hausverbot für Björn Höcke verhängt, Vorsitzender des stramm rechten Flügels der AfD, der allerdings gar nicht am Kölner Parteitag teilnimmt. Das Maritim teilt in einer Presseerklärung mit:
Wir haben bislang die Politik vertreten, allen Parteien und Organisationen, die sich im demokratisch legitimierten Spektrum bewegen, als Veranstaltungsort zur Verfügung zu stehen. Jedoch haben wir unter anderem dort Grenzen gezogen, wo andere wegen ihrer Herkunft, Rasse oder Religion diskriminiert wurden, wo der Holocaust geleugnet oder sonst die Gräuel des NS-Regimes in Abrede gestellt oder verharmlost wurden. Bei der AfD haben wir diese Grenzen bislang nicht als überschritten angesehen. Das gilt jedoch nicht für die Äußerungen von Herrn Höcke am 17.01.2017 in Dresden.
2 Jahre später möchte sich die Hotelkette Maritim nicht mehr äußern, sondern verweist auf alte Pressemitteilungen. Wegducken als Strategie.
Eine Schande für Deutschland sein wir. Vielen Dank, Hamas. Und ich bezeichne uns zuallererst dabei als Menschen. Als Menschen mit Ängsten und Sorgen. Und das hat jetzt
in Dresden und anderswo ist man einmal wöchentlich besorgt. Das Abendland, es scheint ihm schlecht zu gehen. Etwas läuft schief. Die Bilder und Töne, die dort entstehen, klingen wenig freundlich. Die Botschaft ist schwer zu entschlüsseln. Eines aber ist klar: Diejenigen, die sich für das Volk halten, sind dagegen. Vielfalt ist ihnen nicht wichtig, offene Grenzen sind ihnen ein Graus und Menschen aus anderen Gegenden der Welt wollen sie hier nicht. Weiterhin sind sie gegen Klimawandel, alles, was irgendwie mit Gender zusammenhängt, und die Ehe für alle wollen sie auch nicht. Sie wollen eigentlich nichts, was für alle ist, und Medien mögen sie gar nicht. Es ist schwierig. Vielleicht muss man das aushalten, aber muss man es hinnehmen, wenn die deutsche Geschichte umgedeutet und Menschen in Rassen eingeteilt werden sollen? Falko Pietsch sagt nein.
Das bedeutet, dass wir bei uns nicht nur dazu einladen, irgendwie Kaffee und Kuchen zu trinken und irgendwas zum Mittag zu futtern, sondern auch darüber hinaus zu denken, indem wir Kampagnen und Demonstrationen unterstützen, die für eine weltoffene und friedliche Gesellschaft eintreten, indem wir selbst Veranstaltungen machen, die politischer Natur sind und hier uns abends am aufgebauten Kamin dann zusammensetzen zu Kamingesprächen über Themen des Humanismus im weitesten Sinne.
Falko Pietsch ist Mitbetreiber eines veganen Cafés in der Dresdner Neustadt.
Hier in dem Viertel bleibt es, dadurch, dass eben auch sehr viele StudentInnen und junge Menschen hier wohnen, nicht aus, dass die meisten eine recht klare politische Haltung haben.
Welche Haltung kann denn ein Café haben?
Die Haltung, die ein Café haben kann, ist auf jeden Fall nice. Ich sollte mich nicht an meiner Wortwahl festhalten. Ich glaube, die Aufgabe eines Cafés ist, einladend zu sein. Und das gilt bei uns natürlich erstmal für alle und vor allen Dingen für alle, die auch gleichermaßen diese einladende Haltung replizieren und an andere aussenden.
Ein Café in einer eher jungen Umgebung hat wohl nicht viel zu befürchten. Firmen mit einer eher weltweit verstreuten, heterogenen Kundschaft haben es möglicherweise schwerer. Auch Anhänger von Pegida können Kunden sein, die man nicht verprellen möchte. Schließlich wollen Unternehmen weniger Politik, aber mehr Umsatz machen. Und der Umsatz bzw. der geschäftliche Erfolg ist die empfindliche Stelle eines jeden Unternehmens. Kunden lassen sich mitunter leicht verschrecken. Professor Susanne Moltagen-Schmöring.
Wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel nicht aus Deutschland, aus den USA, wo das Unternehmen Starbucks eben sich mal mit einer politischen Äußerung einerseits sehr beliebt gemacht hat, und zwar bei den europäischen Kunden, und einerseits sehr unbeliebt hat, nämlich bei den US-amerikanischen Kunden. Es ging damals darum, dass Trump ja angekündigt hatte, eine Mauer bauen zu wollen. Und das wurde in den USA, wurde das Statement von Starbucks jetzt noch mehr auch einzustellen von Menschen, die eben geflüchtet in die USA kommen, wurde in den USA eher negativ betrachtet, war also da für den Umsatz vielleicht eher nicht zuträglich, während hier in Europa das sehr positiv wahrgenommen wurde.
Schnell steht dann auch das nicht gern gehörte Wort Boykott im Raum. Firmenphilosophie. Einer der Begriffe, der in Unternehmen oft floskelhaft verwendet wird. Vielleicht könnte die Firmenphilosophie tatsächlich ethische Grundwerte definieren. Werte, für die ein Unternehmen einsteht, auch wenn Gegenwind kommt. Und die Firmen könnten offensiv für ihre Philosophie einstehen, nach innen und außen. Oder simpel formuliert, Profit nicht um jeden Preis. Haltung als ganz normales Geschäftsrisiko. Es soll ja auch Kunden geben, die Haltung zu schätzen wissen. Außerdem geht es nicht um Parteipolitik, sondern um die Grundwerte, die eine Gesellschaft zusammenhalten. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, anzuecken. Falko Pietsch, der Mitbetreiber eines veganen Cafés in Dresden, weiß das.
Tatsächlich ist es so, dass es auch ein Anti-Vegan-Forum gibt und irgendwie 200 Menschen in Deutschland, die von VeganerInnen so frustriert sind, dass sie ihre Freizeit damit verbringen, deren Adressen im Internet offen zu legen. Und da taucht gegebenenfalls auch mal mein Name mit auf. Aber das sind keine Dinge, die mich jetzt großartig beunruhigen würden. Bislang habe ich zumindest keine zerstochenen Fahrradreifen oder irgendwas gehabt, sodass ich mir hätte Sorgen machen müssen. Und wenn man mich bei meinem Arbeitgeber anschwärzen möchte, wird der natürlich nur drüber lachen.
Tina Petzold und Rita Kunert haben keine DAX-Unternehmen. Die eine führt ein Geschäft für Kinderkleidung und Spielsachen und die andere ist Reiseveranstalterin für Individualreisen in die Karibik. Sie haben keine Bekenntnisse fürs Schaufenster, aber sie haben eine klare Haltung. Beide Frauen sind in Dresden bekannt und sie wissen, dass sie sich mit ihrer Haltung angreifbar machen. Kein Grund, auf Haltung zu verzichten oder auf Rückgrat.
Nein, man macht sich halt angreifbar, indem man sich in dieser Stadt natürlich gegen alles, was völkisch, reaktionär, rassistisch und antisemitisch konnotiert ist, stellt und auch dort positioniert.
Und habe eben gemerkt, als Selbstständige, ich kann es mir auch leisten, Haltung zu zeigen, weil über mir niemand steht, der sagt, das geht jetzt nicht, das passt nicht.
Tina Petzold und Rita Kühne engagieren sich gegen die wöchentlichen Pegida-Demonstrationen. Das bleibt nicht unbemerkt und es gefällt nicht allen. Haltung bleibt nicht unwidersprochen. Der Widerspruch ist nicht das Problem. Demokratie muss viele Meinungen ertragen. Das Problem beginnt dann, wenn der Widerspruch im Nazi-Gestus vorgetragen wird.
Ich war nicht mal anwesend, es war meine Mitarbeiterin da, es war eine Kundin da und es kamen zwei jüngere Männer rein und haben halt sie Keil gerufen und sind wieder rausgegangen. Und das passiert dann eben. Sowas passiert halt öfter mal. Also bei uns brannte halt mal ein Container vor der Tür, wo halt zum Stadtfest, 2016 war das, glaube ich, wo das Papier drinnen gesammelt wird oder mein Auto hat dann halt mal eine Beule. Solche Dinge passieren. Damit muss man in Dresden leben, ja. Das liegt daran, dass Menschen, denen ich in diesem Augenblick widerspreche und ihrer in letzter Instanz tödlichen Ideologie widerspreche und das auch sehr klar und sehr deutlich, mich natürlich in dem Widerspruch als Feindbild ausgekoren haben und dann versuchen, ihre für sich selber wahrgenommene Hegemonie durchzusetzen.
Also ich hatte bisher viel Ruhe. Ich würde sagen, das liegt sicher auch in meinem Alter. Eine knapp 60-Jährige pöbelt sich schwerer an als junge Menschen. Aber ich habe jetzt die erste Postsendung im Briefkasten gehabt, gezielt für mich. Ein Haufen ausgeschnittene alte Nazi-Plakate und NPD-Flyer. So ein Kram. Also das ist mir eigentlich jetzt das erste Mal passiert, dass es so direkt mich persönlich angesprochen hat. Na, dass jetzt auf der Straße, dass da mal einer sagt, solche wie euch müsste mal hängen. Die meinen uns alle. Das gehört dazu, das kommt nicht allzu häufig vor, aber das passiert.
Aber das passiert. Während sich kleine Händler engagieren, tun sich größere Firmen schwer. Es gibt etwas zu verlieren. Andere Firmen schweigen, aber sie spenden zum Beispiel an die AfD. Sie möchten das im Stillen tun, weil sie ahnen, dass ihr Engagement geschäftsschädigend sein kann. Falko Pietsch sieht die heimlichen Spenden als ein gutes Zeichen.
Das weist ja immerhin darauf hin, dass diese Menschen offenbar befürchten, dass das eher schlecht auf den Ruf abfärbt. Und das wiederum lässt darauf hindeuten, dass die Mehrheit der Stadtgesellschaft sich mit diesen Positionen nicht anfreunden kann. Das heißt, dass es aber trotzdem eben Menschen gibt, die als Geldgeber und InitiatorInnen für rechte Veranstaltungen, Initiativen funktionieren und die das dann eben eher im Stillen tun. Also das kann an sich beunruhigen, aber dass man es im Stillen tut, kann auch irgendwie beruhigend sein, je nachdem, wie man es interpretiert.
Öffentlich werden solche Spenden erst ab einer bestimmten Summe. Zwei der drei größten Spenden aus der Wirtschaft an die AfD im Jahre 2017 stammen aus Sachsen, nämlich aus Chemnitz und Bautzen. Aber aus Sachsen kommen auch die Uhren von Normos.
Ja, wir sind ja bei Berliner Blau, eine Tochterfirma von Nomos Glashütte. Hier kümmern wir uns um das Aussehen der Uhren, das heißt um Zifferblätter, Gehäuse, Armbänder, Schließen, aber auch um Möbel für Ladengeschäfte, um unsere Kataloge, Internetseiten, Fotografie und Film.
1989 waren es die Sachsen, die als Erste für die Demokratie auf die Straße gingen. Bei den Bundestagswahlen 2017 jedoch wurde hier eine Partei, deren Äußerungen oft außerhalb des demokratischen Spektrums liegen, stärkste Partei, die AfD. Auch in Glashütte gewann sie, hier sogar mit großem Abstand zur CDU.
Der Uhrenhersteller Normos in Glashütte will nicht alles hinnehmen, was passiert. Dafür ist schon zu viel passiert. Die Unternehmensleitung entschließt sich zu einem ungewöhnlichen Schritt. Sie schreibt einen offenen Brief.
Für uns gilt dies mehr denn je. Wir, Geschäftsführung und Mitarbeiter von Nomos Glashütte, distanzieren uns ausdrücklich von jeglichem rassistischen Gedankengut.
Es hat nicht jeder Hurra geschrien, nee, aber es haben erstaunlich viele Hurra geschrien. Also es gab viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kamen und gesagt haben, toll, dass Nomos das macht. Wir freuen uns, dass wir hier arbeiten. Und also ich glaube, schon gespürt zu haben, ist, dass es viel Zustimmung gab und viele Kolleginnen und Kollegen auch so ein bisschen stolz waren darauf, bei Nomos zu arbeiten.
Wir werden helfen, das Terrain für Freiheit und Demokratie zurückzugewinnen. Natürlich nur ein kleines Stückchen davon, denn wir fertigen Uhren. Wir sind nicht in der Politik.
Judith Borowski gehört zu den drei Unterzeichnern des Briefes.
Aber natürlich können auch wir nicht davon ausgehen, dass bei Nomos Glashütte alle unserer Meinung sind. Das ist klar, wir wollen auch niemandem vorschreiben, was er oder sie zu wählen hat. Das liegt uns sehr fern. Also wir wollen da nicht parteipolitisch Stellung beziehen. Wir wollen einfach nur signalisieren, dass für uns dieses Thema Weltoffenheit ganz wichtig ist und sind eben der Meinung, dass Populismus darauf eine schlechte Antwort ist.
Nomos ist mit dieser Haltung ein Risiko eingegangen. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, Stellung zu beziehen. Die Geschäftsführung wollte aber nicht nur nach außen wirken, sondern auch nach innen.
Wir haben im letzten Jahr angefangen mit Open Saxony, einem Verband oder einem Verein, der sich einsetzt eben für die demokratische Bildung in Sachsen. Begonnen, so Mitarbeiter-Workshops anzubieten, auf freiwilliger Basis. Workshops, in denen es eben darum geht, die Argumente der Populisten zu durchleuchten und da die Luft rauszulassen eventuell oder einfach zu gucken, was ist denn da dran. Und auch einfach über Ängste zu sprechen. Also was sind die Sorgen und Befürchtungen unserer Mitarbeiter und was kann einen bewegen dazu, bei Pegida mitzumarschieren oder zumindest ins Zweifeln zu geraten. Über diese Dinge können unsere Kolleginnen und Kollegen in diesen Workshops sprechen, also ganz offen und ohne die Geschäftsführung und ohne Personalabteilung, sondern eben mit den Mitarbeitern von Open Saxony. Und das ist uns ein bisschen auf die Füße gefallen, insofern, dass wir unterschätzt haben, welchen Nimbus politische Schulung im Unternehmen in Ostdeutschland hat. Also da haben wir einfach nicht, glaube ich, nicht genügend drüber nachgedacht.
In Glashütte gibt es 10 Uhrenfirmen. Eine davon ist in Schweizer Hand. Keine wollte sich diesen offenen Brief von Normos anschließen.
Da liegt es ein bisschen auf der Hand, dass die Schweizer Unternehmen das vielleicht nicht tun oder sich gerne raushalten und sich in Neutralität üben. Bei den anderen Uhrenfirmen, ja, hätte ich mich auch gefreut, wenn die mitgemacht hätten, klar.
Dann hätten die anderen Firmen vielleicht auch aushalten müssen, was Normos aushalten musste.
Beleidigungen. Jede Menge angeblicher Kunden, die behauptet haben, sie würden jetzt ihre Uhren zurückschicken. Da kam dann aber nichts. Jede Menge Beschimpfungen einfach. Per E-Mail, auf Facebook, per Post. Allerdings gab es jetzt schon Fälle von Bewerbern, die ihre Bewerbungen zurückgezogen haben, weil sie dann gemerkt hatten, dass wir da anders ticken.
Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um Farbe zu bekennen? Das weiß man immer erst hinterher. Im Zweifelsfall ist es zu spät.
Haltung mit Risiko, warum die Wirtschaft ungern politisch Farbe bekennt. Sie hörten ein Feature von Thomas Klug. Es sprachen Uta Maria Torp und der Autor. Ton Inge Görkner, Regie hatte Roman Neumann.